Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stärke beginnt im Kopf, dem Podcast von Spomind. Schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Heute finden wir den Abschluss ins Monatsthema Elternarbeit und wollen uns in dem Zusammenhang dem wichtigen Thema Emotionen und der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen widmen. Emotionen sind was völlig Normales und Allgegenwärtiges. Kinder wachsen damit auf. Wir als Erwachsene und als Eltern tun nun aber gut daran, die Kinder dabei zu begleiten, diese Emotionen zu erkennen, einzuordnen und zu steuern. In der heutigen Folge gucken wir uns an, warum das für Kinder so wichtig ist und geben am Ende einige praktische Tipps anhand einer kleinen Übung und einer kleinen Situationsanalyse. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind. Ja, hallo Lene. Heute Abschluss ins Monatsthema Elternarbeit und zwar mit dem Punkt Emotionsregulation. Vorab möchte ich aber einmal ganz kurz loswerden. Ich habe ja immer so einen, als Produzent und Teilnehmer dieses Podcasts habe ich ja immer nur so ein bisschen so den Außenblick auf dieses Projekt Spomind. Und was mir jetzt auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen ist, ist die neue Social Media Aktivität. Lene, wir haben heute das Vergnügen, die Folge zu machen. Erstmal ein Lob an eure TikTok und Instagram Videos. Sie gefallen mir sehr.
Das freut uns sehr. Also erstmal hallo von meiner Seite. Genau, wir haben jetzt nämlich gedacht, so auch nach dem Sommer, wir können auch nochmal auch andere Formate mit auch ein bisschen lustigen Kurzvideos bespielen und haben uns dann in unserem sehr jungen Team zusammengesetzt und uns ein bisschen gebrainstormt und dann sind wir auf die ein oder andere lustige Videoidee gekommen. Unter anderem waren da auch Robben mit dabei, also schaut gerne mal auf Instagram vorbei oder TikTok.
Genau, wärmste Empfehlung von mir an dich da draußen, auf jeden Fall mal folgen und mal reinschauen. Heute wollen wir uns dem Thema Emotionsregulation widmen, also dem Thema, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen, ihre Gefühle zu erkennen, einzuordnen und zu steuern und wie ich so im Monatsthema so Schlussfolge dann auch einfach ihren Eltern gegenüber äußern und anhand dieser Emotionen auch einfach ein Stück weit weiter wachsen können und sich weiterentwickeln können. Wir schauen uns an, warum das gerade im Alltag, im Sport und in der Entwicklung von Kindern so wichtig ist. Und ja, am Ende geben wir eine kleine Übung, ein paar Tipps. Ich darf wieder den Proband spielen und ein paar Situationen für mich reflektieren und schauen, wie Eltern dabei unterstützen können.
Ich bin ganz gespannt auch, wie du bei den Übungen dann performen wirst.
Ich auch, wie immer. Ja, Lene, dann erzähl doch erstmal, was versteht man unter Emotionsregulation und warum ist die so relevant zum Beispiel im Sport?
Das ist ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Ich habe das jetzt nicht nur aktuell in meiner Masterarbeit, also im ganzen Alltag gerade davon eingenommen, aber es begleitet uns natürlich jeden Menschen tagtäglich und das ist ein ganz zentraler Schlüssel einfach für unsere psychische Gesundheit. Ich studiere selber Psychologie und da wurde das in dem einen oder anderen Fach auch schon mal thematisiert, dass das halt in allen Entwicklungsphasen, also sobald wir auf die Welt kommen, spielt es schon eine Rolle, aber bis ins Erwachsenenalter kann sich da auch noch was entwickeln und man kann auch dabei noch einen Einfluss nehmen und das beeinflusst uns letztendlich auch als Menschen einfach, wie wir Dinge wahrnehmen und bewerten, aber auch letztendlich steuern können im sozialen Kontext, aber auch für unsere psychische Gesundheit, um da stabil zu bleiben. Und es gibt natürlich nicht nur die gesunde Form von Emotionsregulation, es kann auch in die ganz andere Richtung gehen, dass man das sehr ungesund durch zum Beispiel so Verdrängung oder Verleugnung anwendet. Und das ist dann ein Risikofaktor für verschiedenste psychische Störungen. Also da kann es dann auch im jungen Alter schon dazu kommen, dass Kinder ADHS, Depressionen oder so eine Störung des Sozialverhaltens entwickeln. Und deswegen ist das so ein relevantes Thema, was wir auch heute nochmal mit der Folge im Kabinengeflüster aufgreifen wollen.
Ja, in den vorangegangenen Interviews ging es ja auch immer wieder weitestgehend um das Thema, ne, dass Emotionen halt eine Rolle spielen und wie Trainer, Trainerinnen oder halt auch Eltern oder auch beides in einer Person, die wir es ja mehrfach hatten, dann irgendwo eine große Rolle spielt. Welche Rolle spielt denn Emotionsregulation bei Kindern und warum ist es so wichtig, sie dabei zu unterstützen, also speziell im Jugendbereich? Für Erwachsene ist es ja auch ein großes Thema sicherlich, aber bei Kindern muss man erstmal die Basis legen, denke ich, ne?
Genau, da hast du recht, absolut. Bei Kindern fängt es schon an. Also sobald die auf die Welt kommen, entwickeln sie jetzt erstmal so diese klassischen Basisemotionen, die wir kennen. Also sei es jetzt so Freude, Angst, Wut, Trauer, die sind erstmal da. Das ist so im Säuglingsalter vorhanden. Und dann kommen aber im zweiten Lebensjahr diese, ja, Sekundäremotionen nennen die sich. Also das bezieht sich darauf, wie du auch mit anderen, was du da wahrnimmst. Also sowas wie Stolz, Scham oder auch Schuld. Und das ist dann halt total relevant, auch im sozialen Kontext entwickeln zu lassen. Und Kinder lernen dann vor allem auch durch Unterstützung von Eltern, von Bezugspersonen, durch sogenannte Koregulation nennt sich das im wissenschaftlichen Kontext. Das heißt einfach vereinfacht, sie brauchen die Unterstützung von Erwachsenen, um erstmal zu lernen, okay, was sind meine Gefühle, wie gehe ich damit um und wie kann ich die auch mal aushalten? Und das ist halt ganz wichtig, weil du hast es angesprochen, warum ist das so relevant bei Kindern? Die haben noch wenig Erfahrung im Umgang mit Emotionen. Und wenn die Eltern da halt nicht unterstützen, also mit koregulieren, dann kann das halt auch dazu führen, dass die Kinder einen sehr ungesunden Umgang mit Emotionen erlernen. Oder wenn jetzt so ein Elternteil kommen würde und sagen würde, ach, das Kind weint jetzt zum Beispiel, ist hingefallen, total aufgeschürft. Also, und dann sagt das Elternteil, ach, ist doch nicht so schlimm. Was
Indianer
weinst du
kennen
denn
keinen
jetzt?
Schmerz, war immer meine
Genau.
Lieblingsaussage, die ich immer gehasst habe.
Genau, und damit würdest du einfach schon dem Kind die Emotionen absprechen und das Kind würde lernen, okay, es ist gar nicht gut, ich darf hier gar nicht lernen und die nicht zulassen und das ist was Schlechtes und das wäre schon in der frühkindlichen Erfahrung super negativ einfach für auch das spätere Leben.
Ja, das ist sehr spannend. Ich bin ja gerade, wo wir hier sprechen, 2 Tage aus dem Wochenurlaub zurück aus Dänemark, und wir waren mit 4 Familien da, also mit den Eltern meiner Frau und den beiden Schwestern. Meine Kinder sind ja, wie man so schön sagt, schon aus dem Gröbsten raus irgendwo, so mit einem Alter von 9, da sind wir schon gut vorangeschritten. Der Jüngste war aber 3, der dabei war. Und das ist ganz spannend, fällt mir jetzt gerade auf. Genau das habe ich da alles so ein bisschen wieder erlebt, wie das so ganz unterschiedlich sich aufbaut im ganz jungen Kindesalter, wie so der Kleine sich verhält im Vergleich zu der Größten, die dabei war, so ungefähr. Das ist also wirklich ja ein Riesenthema, das glaube ich ja.
Absolut. Und da siehst du auch schon im jungen Alter, wie unterschiedlich sich das entwickeln kann, ne? Je nachdem, was du auch für eine Unterstützung vielleicht von außen hast.
Du hast jetzt gerade auf die ganz Jungen schon angesprochen. Wie entwickelt sich denn Emotionsregulation im Alter von, ja, so 3 bis 10 oder in diesem Bereich? Du hast, glaube ich, bis 2 jetzt irgendwo gesagt gehabt, ne?
Genau, mit 3 bis 10 Jahren geht es dann auch schon weiter. Und es ist auch total wichtig, dass auch da weiterhin die Eltern natürlich vorhanden sind, bevor es so ein bisschen ins Jugendalter, ins auch schwierige Alter nochmal kommt. Genau, und da ist es auch total wichtig, dass die Eltern letztendlich dem Kind beiseite stehen und auch diese frühe Kindheit auch total prägend ist weiterhin. Also es ist da auch nochmal ganz zentral, du kennst es ja auch aus eigener Erfahrung, deine Kinder lernen dann vor allem so auch ab 2 Jahren ja so richtig zu reden. Und diese Sprachentwicklung, das prägt sich ja auch immer mehr aus. Und da ist es aber auch ganz wichtig, dass du als Elternteil überhaupt so ein bisschen die Sprache anbietest, also erstmal diese Emotionen greifbar machst, dass die lernen, okay, das ist gerade Scham, was ich in der Situation zum Beispiel empfinde, dass die das so ein bisschen auch für sich ausdifferenzieren können und auch so diesen Umgang lernen. Genau, und das ist auch super wichtig, dass man auch in der Phase dann noch bis zum Jugendalter versucht, wo man kann und wenn es das Kind zulässt, auch da zu unterstützen und zu koregulieren.
Ja, ich kann mich an spannende Bücher erinnern, auch so die verbilderte, so irgendwie so Fische, die dann alle so Emotionen dargestellt haben, und haben wir dann gesehen, und was ist das? Wie geht's diesen Fisch und so? Ja, das ist auch wirklich spannend, sich darüber mit kleinen Kindern zu unterhalten, was da dann mal rauskommt.
Absolut. Und du lernst halt auch noch mal so einen kindlichen Blickwinkel kennen und kannst ihn auch noch mal dann unterstützend, ne, beiseite stehen, dass es sich noch weiterentwickelt.
Ja, auch immer wirklich so die Sache, dass man als Eltern mitwächst irgendwie und sich auch noch mal ein bisschen an Kindern lernt eigentlich, ne? Nicht nur ein bisschen,
Genau.
sondern sehr viel sogar.
Genau.
Ist der Umgang mit Emotionen Kindern angeboren?
Also grundsätzlich ist es so, wir haben schon Dispositionen angeboren, also so Veranlagungen. Vor allem, ne, wird dann auch viel durch Gene weitergegeben, also zum Beispiel durch unsere Eltern, wie wir Dinge wahrnehmen oder sowas empfinden. Aber grundsätzlich ist es auch, dass total viel das Umfeld letztendlich ausmacht, genauso viel. Und man lernt dann natürlich auch durch das Umfeld nochmal mehr Emotionen zu regulieren und damit umzugehen, verschiedene Techniken. Und diese Plastizität ist letztendlich lebenslang. Also du kannst jetzt nicht sagen, du hast mit 40, 50 ausgelernt. Überhaupt nicht. Du kannst wirklich, bis du 80, 90 bestenfalls wirst, immer noch damit lernen, umzugehen und auch vielleicht so ungesunde Mechanismen wie jetzt so diese Verdrängung, Verleugnung überhaupt erstmal für dich sichtbar zu machen und auch besser damit umzugehen, das gar nicht mehr so anzuwenden.
Ja, ich muss aber immer dran denken, dass es ja so Beispiele gibt von Kindern, die irgendwie tatsächlich so Experimente früher, die komplett alleine isoliert aufgewachsen sind, ohne Kontakt zu anderen, ne? Die, glaube ich, sogar dran gestorben sind irgendwann. Und dann, wie wichtig das ist, dass halt ja, gerade der Emotionsbereich wahrscheinlich auch abgefangen wird, ne, von anderen Menschen und mit begleitet wird, ja.
Genau, die soziale Interaktion ist da super wichtig und vor allem so diese Sekundäremotionen, also sowas wie Stolz, Scham und Schuld, das kannst du nur in Bezug auf andere Menschen in der Interaktion empfinden. Wenn du jetzt alleine isoliert bist, das lernt ein Kind dann einfach nicht und die Experimente, die waren auch wirklich ja sehr heftig und haben auch für sich gesprochen, was das da für einen Einfluss hat letztendlich, das soziale Umfeld.
Ja. Gibt es sowas wie wirklich problematische Reaktionen auf Emotionen bei Kindern? Also wo man sagen kann, wenn das so reagiert, das ist so Red Flags oder sowas in die Richtung?
Also ich würde grundsätzlich sagen, wenn jetzt das Kind übermäßig emotional immer wieder reagiert bei jeglichen Situationen und dann auch von Seiten der Eltern, ne, so eine Invalidierung, also keine Wertschätzung oder Unterstützung, also keine Koregulation stattfinden würde, wie man das im wissenschaftlichen Kontext sagt, dann kann das in Kombination, wenn das Kind quasi ja schlechte Veranlagungen hat und das Umfeld auch noch schlecht, also nicht unterstützend genug dafür ist, dann kann das auch in der Folge ja sehr ungesund seine Emotionsregulation entwickeln.
Ja, okay. Und was würdest du sagen, wie unterscheidet sich Emotionsregulation bei Jugendlichen und im Vergleich zu Erwachsenen dann?
Bei Jugendlichen, das ist so eine ganz kritische Phase, würde ich sagen, weil die schwanken so ein bisschen dazwischen, dass sie eigentlich das Bedürfnis haben nach Nähe, also vor allem in diesen Peers, in diesen ja, jugendlichen Gruppen, wie man das eben so kennt. Man möchte in seinen Freunden, bei seinen Freunden gesehen und anerkannt werden, aber gleichzeitig wollen sie so ein bisschen auch autonom werden, also sich von Eltern abgrenzen und eigentlich brauchen sie aber gerade da trotzdem noch die Unterstützung bis vor allem ja die ganze Adoleszenz eigentlich lang. Also man kann es nicht sagen, dass es bis zur Jugendphase abgeschlossen ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und da entstehen dann natürlich auch viele Konflikte, wie man das vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört hat mit den Eltern, dass es halt einfach die Eltern unterstützend da sein wollen, aber die Jugendlichen das nicht so richtig zulassen, weil sie eigentlich ja gerade in dieser Identitätsfindung sind und so hin und her gerissen zwischen Nähe und Abgrenzung. Und das ist eine ganz schwierige Phase, weil eigentlich haben sie ganz andere Bedürfnisse zu dem, was sie eigentlich ausstrahlen.
Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt wirklich ein verdammter Drahtseilakt, den man da als Eltern dann begeht, ne? Wenn man irgendwo dem Kind noch die Nähe anbietet, sie aber nicht kriegt und dann nur kriegt, wenn es irgendwie so, ja, das, auch wenn es keiner sieht, wahrscheinlich nur, ne, so irgendwie, dann kommt das Kind dann doch nochmal kuscheln, aber wenn jemand zuguckt, dann schnell weg und dann ist es auch als Eltern sehr
anstrengend. Fordernd, bringst gut auf den Punkt, ja. Und man muss ja auch sich vorstellen, die Jugendlichen, die erleben natürlich die Emotionen nochmal so viel intensiver als wir jetzt vielleicht als Erwachsene. Die sind ja auch viel impulsiver und dafür ist es dann ist es für sie auch viel schwerer kontrollierbarer, weil sie gar nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen. Und wenn sie dann halt nicht die Unterstützung haben, weil sie sich immer mehr abgrenzen wollen von ihren Eltern, dann ist das so ein bisschen ein kleiner Teufelskreis.
Ja. Und ich denke, anhand dieses Punktes kann ich dann vielleicht, anhand dieser Tipps, die du vielleicht geben kannst, kann ich eventuell auch ein bisschen auf Situationen, in die du mich gleich reinversetzt, reagieren. Was würdest du denn sagen könnten, kann man als Eltern auf jeden Fall mal so als direkte Sachen berücksichtigen, wie man seine Kinder bei der Emotionsregulation unterstützen kann?
Genau, die Emotionsregulation ist in allen Phasen von der Entwicklung von uns total wichtig. Und um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, vielleicht für die Zuhörer da draußen, in der Kindheit ist es erstmal super relevant, dass die Eltern überhaupt erstmal für die Kinder da sind. Also da lernen auch erstmal eine Sprache anzubieten, dass die Kinder die ersten Emotionen, die aufkommen, erstmal überhaupt erkennen können. Okay, das ist jetzt hier Scham, was ich empfinde zum Beispiel. Das auch so als Emotion konkret zu benennen. Und dann aber auch lernen durch die Bezugspersonen. Also das sind in den meisten meisten Fällen die Eltern, das zu regulieren. Und in der Jugend, das ist dann so ein bisschen ja die schwierige Phase, da muss man ein bisschen drauf achten, als Eltern trotzdem für die Kinder da zu sein, Unterstützung anzubieten. Aber da ist es vor allem eben dieser Zwiespalt zwischen, sie wollen sich selbstständig regulieren. Das sind noch ganz viele soziale Einflüsse von den Peers, wo man ja viel Bestätigung auch herbekommt. Aber auch gleichzeitig brauchen sie eigentlich noch die Hilfe. Und im Erwachsenenalter, da ist es super wichtig, dass man sich auch weiterhin mit Emotionsregulation beschäftigt, denn man hat nie ausgelernt und da auch diese reife, gesunde Emotionsregulation eher fokussiert durch Reflexion auch mal festzustellen, hier habe ich vielleicht auch ja ungesund durch Verdrängung gehandelt.
Okay, ja.
Genau, dann würde ich auch gleich mal übernehmen. Ich habe dir nämlich zwei ja sehr interessante Beispiele aus dem Alltag mitgebracht. Ich habe eher versucht, so diese ganz klassischen Beispiele einfach mal zu nehmen, um da zu beleuchten, wie du da vorgehen würdest. Also stell dir mal vor, so die erste Situation, du gehst gerade mit deinem Kind in den Supermarkt, dann entdeckt das eine total leckere neue Süßigkeit, was es unbedingt haben möchte. Und du sagst, nee, heute nicht. Keine Süßigkeit für dich. Kind bekommt es dann entsprechend nicht, was er wollte, er sie wollte, was es möchte und wirft sich dann daraufhin auf den Boden und bekommt einen ganz starken Wutanfall, sodass es wirklich den kompletten Supermarkt zusammenschreit. Wie würdest du handeln?
Wie alt ist mein Kind?
So 4, würden wir jetzt mal sagen.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall schon mal froh, sagen zu können, dass ich in der Situation selber nie war. Meine Kinder waren irgendwie immer so bescheiden oder so, ja, was weiß ich, demütig, wie auch immer man das nennen würde, dass ich nie diese Situation durchleben musste bisher. Aber beobachtet habe ich sie schon hin und wieder mal. Und ja, immer sehr mit sehr viel Fremdscham und sehr viel unangenehm mit Mitleid für die Person, die da gerade als Eltern Rolle steht. Ja, wie würde ich reagieren? Also, kommt ein Stück weit vielleicht darauf an, was sich das Kind da jetzt ausgesucht hat. Ist das jetzt wirklich irgendwas, wo ich absolut sage, nee, das kaufe ich nicht aus Prinzip, was mir jetzt wirklich wichtig ist, weil ich aus was welchem Grund auch immer für ein Produkt halte, das wir nicht kaufen und das nicht konsumiert wird in meinem Haus. Soll es geben, sowas?
Geh mal von dem Fall aus, ja.
Ja, also erstmal muss man versuchen, irgendwie das Kind dann ein Stück weit zu beruhigen, ne? Was erstmal schon mal die erste große Schwierigkeit ist, das Kind dann überhaupt wieder zu erreichen, wenn es in so einem Anti-Modus ist und so in so einem Schrei-Modus schon. Ich würde es wahrscheinlich erstmal dann mit viel Ruhe versuchen, das Kind erstmal sich einen Moment tatsächlich ausschreien zu lassen. Das muss man wahrscheinlich aushalten als Elternteil, das da steht und als Rabeneltern von anderen angesehen wird. Vielleicht bildet man sich auch nur ein, aber wie auch immer. Und wenn das Kind halbwegs wieder in dem Stadium angekommen ist, dass man mit ihm reden kann, würde ich wohl sehen, dass ich erkläre, warum wir das jetzt nicht kaufen. Verständnis versuchen dafür zu bekommen. Und wenn es vielleicht absolut nicht funktioniert und wir wirklich weiter in so einem Stressmodus bleiben, würde ich vielleicht dann auch über meinen Schatten springen. Und wenn es nicht eine Rieseninvestition ist, dieses kleine Süßigkeit, dann halt einmal kaufen und dann zu Hause nochmal in Ruhe darüber sprechen.
Super interessant. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der ja, den ich schon auch ein oder andere Mal mitbekommen habe. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass es anderen unangenehm ist, sondern dass es einem selbst unangenehm ist, weil man als Rabenmutter, Rabenvater angesehen werden könnte von anderen. Und das halt auch einfach erstmal als Elternteil auszuhalten, die Situation. Das ist gerade unangenehm. Mein Kind schreit hier den ganzen Supermarkt zusammen. Wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Aber da auch erstmal sich selbst zu beruhigen und auch einfach zu sagen, okay, das geht auch jedem anderen mal so. Das ist halt jetzt gerade einfach nur in der Öffentlichkeit. Und dadurch halt ein bisschen, ne, durch die Blicke oder so, was man vermeintlich von anderen dann wahrnimmt, ein bisschen schwieriger für einen selbst. Und ja, im Idealfall würdest du dich einfach neben das Kind setzen, auf die gleiche Stufe begeben und erstmal einfach für das Kind da sein. In dem Wutanfall das Kind begleiten letztendlich und auch so lang da sein, bis es sich dann eben beruhigt. Das hast du richtig gesagt, weil dieses du als ruhiges Elternteil, du tust natürlich auch dann eine gewisse Ruhe auf das Kind auch übertragen. Weil wenn du total aufgeregt bist und panisch dieses Kind versuchst zu beruhigen, dann geht das meistens eher nach hinten los. Ja. Genau. Und dann letztendlich einfach diese Gefühle wieder validieren. Also auch einfach so sagen, okay, du bist gerade wütend, weil du jetzt nicht bekommst, was du willst. Das ist total verständlich. Und auch einfach, dass das Kind das so ein bisschen auch einordnen kann, weil wenn du emotional bist, wenn du das jetzt selbst vorstellst, dann kannst du auch nicht immer so rational denken und ein Kind mit 4 Jahren halt dann schon gar nicht. Und da musst du als Elternteil auch einfach durch die Sprache das nochmal ein bisschen auch fürs Kind einordnen und natürlich auch wieder so dieses klassische Koregulation, auch einfach mit dem Kind gemeinsam mit den Emotionen da reinzugehen und auch umzugehen, dass das Kind dann auch einfach lernt, das auch mal aushalten zu können. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und das sind auch mal unangenehme Situationen wie Wut in so einer Situation. Aber warst du schon echt gut dabei, ja. Und was du jetzt, wie du jetzt nicht reagieren solltest, worst case wäre, du schreist jetzt das Kind an, es soll sich beruhigen und zerrst es jetzt irgendwie raus, weil es dir total unangenehm ist, weil indem du lauter wirst, beruhigst du das Kind überhaupt nicht in dem Wutanfall. Das macht es eher noch schlimmer.
Ja, habe ich in vielleicht nicht so ganz so krassen Situationen, aber in anderen Bereichen auch oft genug gemerkt, dass man anfängt, genauso wütend zu reagieren und wie sich das einfach nur gegenseitig nochmal addiert.
Ja, und das ist halt genau der Punkt, du musst halt erstmal bei dir selbst ansetzen, damit du auch für andere, also auch für dein Kind da sein kannst. Wenn du halt nicht stabil genug bist, dann bist du es halt fürs Kind auf jeden Fall nicht. Und so lernt das Kind halt auch nicht, Emotionen überhaupt auszuhalten und einzuordnen. Genau.
Ja, gut, guter Punkt.
Okay, so, und das zweite Beispiel, vielleicht auch bei dir schon mal aufgetreten im Alltag. Stell dir vor, dein Kind kommt jetzt gerade aus dem Hort nach der Schule und möchte dann aber direkt zocken und ans Handy und auch die ganze Zeit, den ganzen Nachmittag durch, ja, datteln, wie man das so schön sagt. Und du möchtest jetzt aber, dass das Kind erstmal die Matheaufgaben macht. Und daraufhin ist natürlich das Kind total frustriert. Du sagst, ja, bitte mach erstmal die Hausaufgaben, danach kannst du dann auch gerne ans Handy, aber so ein bisschen erst die Arbeit, dann das Vergnügen mäßig. Das Kind möchte aber sofort zocken. Wie würdest du jetzt diesem Kind helfen, auch mal so ein bisschen die Frustration auch auszuhalten und auch damit umzugehen?
Ja, da sind wir dann schon mehr in meinem Alltag.
Das freut mich.
Auch wenn ich da noch fröhlich behaupten kann, dass meine Kinder noch ziemlich viel rausgehen und noch nicht so schlimm handysüchtig sind wie andere. Es hält immer mehr Einzug. Das ist schon echt frustrierend teilweise.
Ja.
Und da haben wir viele, viele Punkte, die jetzt erledigt werden müssten. Und stattdessen wird da oben stundenlang gesessen und irgendwas gespielt. Ja, lass mich kurz überlegen.
Kann sich auch ein bisschen am ersten Beispiel orientieren. Vielleicht kann man sich schon das eine oder andere wieder mitnehmen und auch adaptieren.
Ich überlege auch gerade, was ich da schon alles so durch habe an Versuchen und an Fehlschlägen. Also,
das wollte ich gerade sagen, was erfolgreich war und was nicht.
Also Fehlschläge waren definitiv auch immer jetzt irgendwie mit Druck hier so und dann irgendwie, selbst wenn du die besten Argumente hast, hat es dann wenig Sinn gemacht, das Kind jetzt irgendwie zu zwingen, sich hinzusetzen. Selbst wenn es das dann irgendwie angefangen hat zu machen, dann wurde nichts draus oder dann saßen sie da trotzig und haben nur Mist gemacht. Und am Ende konnte man das Ganze nochmal von vorne anfangen, so ungefähr. Von daher, was bei mir ganz gut funktioniert hat bisher, war meistens den dann halt doch einen kleinen Aufschub zu geben, zu sagen, entgegenzukommen. Ja, pass auf, dann mach jetzt da einen Moment. Und mach einen Moment Pause, hast ja jetzt auch einen langen Schultag hinter dir. Und dann, da setzen wir uns, dann setze dich dann aber dran, wenn du eine halbe Stunde noch was gemacht hast, wenn du ausgeruht hast. Und das funktionierte ganz gut und wahrscheinlich auch hauptsächlich unter dem Aspekt, weil man sich dem Kind einfach ein bisschen zugewandt hat und entgegengekommen ist und sich eingefühlt hat in das, was es jetzt gerade erlebt. Ne, dass es halt eben jetzt nicht direkt nach der Schule direkt mit den Hausaufgaben starten kann, weil ich kenne es selber von mir früher, ich wollte auch immer zocken und das war schon im Kopf drin, auf dem Nachhauseweg drauf gefreut und dann jetzt, ja. Von daher, ich denke, so das Entgegenkommen und so die Mitte finden, halte ich dafür sinnvoll.
Das heißt, so ein bisschen der Kompromiss letztendlich mit dem Kind war so deine Lösungsfindung, was für euch am optimalsten funktioniert hat. Klingt auch sehr gut.
Das Kind mitentscheiden lassen, ein Stück weit über dein Leben, ne, würde ich das so zusammenfassen.
Ja, nicht die Entscheidung über den Kopf des Kindes zu treffen, sondern mit dem Kind zusammen.
Mhm.
Okay. Ja, echt spannend, auch guter Ansatz. Letztendlich orientiert sich so ein bisschen, also so die Lösung, der Idealfall, auch wieder am Supermarktbeispiel, also auch erstmal die Gefühle anzuerkennen. Also du würdest bestenfalls an das Kind einfach herantreten und sagen, okay, ich sehe gerade, dass du gerade echt wütend bist, weil du lieber sofort zocken möchtest, aber dann auch durch diese Frustration, durch die Anspannung wieder gemeinsam durch Koregulation durchzugehen und dann eben so ein bisschen, ja, durch Ablenkung auch vielleicht und kleine Schritte so anzubieten, okay, wir machen zuerst die Aufgabe und dann spielen wir zusammen ein Spiel. Und so lernt es dann auch das Kind mit dieser Frustration auch umzugehen, das zu tolerieren und auch mit den Emotionen langfristig umzugehen. Und was in der Psychologie passiert, was ich super spannend finde, du hast es angesprochen, wir sind eine totale Handy-Generation und vor allem im Jugendalter, im jungen Alter, da passiert ganz, ganz viel auch da beim Zocken bei uns im Kopf. Also sobald wir Social Media oder irgendeine Zocker-App öffnen, wird ganz viel Dopamin ausgeschüttet. Und durch diese Dopamin-Ausschüttung hast du gar nicht mehr als Kind die Aufmerksamkeit, dann später eine Matheaufgabe zu machen, die ja total langweilig ist im Vergleich, weil du dieses ganze Dopamin schon beim Zocken gelassen hast. Und das ist dort völlig aufgebraucht. Und deswegen ist es eigentlich besser, den Tagesablauf so zu strukturieren und zu sagen, okay, erst die Schule, erst die Aufgaben, die Hausaufgaben und dann das für die Freizeit, weil da kannst du dann noch deine restlichen Dopamin und Aufmerksamkeit noch reinstecken.
Ja, okay. Ja, gut, ja, klingt sinnvoll. Ist vielleicht ja auch, wenn man es vielleicht auch noch auf eine Situation bringt, wo man in einer Dreiviertelstunde dann halt auch weg muss und die Schulaufgaben erledigt sein müssen. Ne, weil sonst müssen sie spät Abend machen. Das hatten wir auch schon oft genug, dieses Thema. Das ist das absolute Worst Case immer, wenn sie dann da um 9:30 anfangen, ich muss aber noch Hausaufgaben machen und sowas. Ja, von daher, ja, also gut, verstehe ich. Langsam nähern dem Ganzen. Jetzt hätte ich noch mal eine Rückfrage dazu, gerade wenn man das jetzt noch mal vielleicht auf eine Gruppe bezieht oder auf eine Mannschaft. Sagen wir mal, Fußballmannschaft ist ja in Deutschland das geläufigste. Und sagen wir mal, 18 bis 20 Kinder in der Mannschaft, inklusive Auswechselspielerinnen, und alle haben irgendwelche Einzelsorgen. Wie widmet man sich einer Gruppe?
Das ist ein sehr schwierige Frage, schwieriges Thema. Das ist nämlich das Problem, weil wenn du jetzt ein Kind hast in der Betreuung, dann kannst du in dieser 1-zu-1-Betreuung viel erreichen. Aber wenn du 20 Kinder davon hast und auch nur die Hälfte dann irgendwie bei einer Situation, keine Ahnung, sie haben jetzt irgendwie kein Tor geschossen im Spiel und so und sind danach alle total frustriert und wütend, dann wird es wirklich anspruchsvoll und da musst du eigentlich versuchen, ja, so ein Stück weit für alle da zu sein. Aber das kannst du natürlich, also du jetzt als einzelner Trainer, gar nicht stemmt, für 10 Kinder da zu sein und die jetzt helfen mit zu koregulieren. Das ist wirklich super anspruchsvoll und da würde ich dann einfach sagen, hol dir Unterstützung und fang auch erstmal vielleicht dort an, wo das Kind am überfordertsten ist und dann so ein bisschen hin und her arbeiten, wenn du jetzt wirklich nur dich hättest in dem Extremfall. Aber sonst auch immer wieder das Gleiche eigentlich für das Kind da sein, die Emotionen auch spiegeln, erstmal Koregulation und auch einfach so das Kind auch aufzufangen. Das ist auch in Ordnung, wenn mal die Emotionen da sind. Es können auch negative Emotionen sein. Du darfst frustriert sein, wenn du mal ein Fußballspiel 5-0 verloren hast. Das ist eine doofe Situation. Und das auch mal aushalten zu können.
Ja, nee, klar, verstehe ich. Wir sind ja auch im Thema Elternarbeit und nicht im konkreten Thema Trainerinarbeit. Von daher, ja, das ist sicherlich, könnte ich jetzt noch fragen, wie man da arbeitet, wie man daran geht, wenn man 10 Kinder hat. Da gibt es hier im Bekanntenkreis bei uns nämlich auch Familien. Aber da kann ich auch selber nicht viel zu sagen. Von daher.
Also wenn man, ja, wenn man 10 Kinder hat, auch jetzt bei sich zu Hause, ich würde mal grundsätzlich sagen, auch sowohl für Eltern als auch für Kinder, die Familie auch so ein bisschen als Erfahrungsraum zu nutzen und da auch gemeinsam dran zu wachsen, weil es kommt keiner auf die Welt und kann super mit allen Emotionen umgehen. Das ist ein Prozess und der geht hoch bis ins hohe Alter. Du lernst noch selbst bis 90 besser mit
Ja.
deinen Emotionen umzugehen. Deswegen, ja, genau das.
Und in so einem Umfeld zeigt sich auch immer wieder, dass die älteren Kinder tatsächlich daran schon mitwachsen und diese Rolle mit übernehmen. Ne? Finde ich auch
Absolut.
immer super spannend, sowas, ja.
Ja. Ja, die reifen ja natürlich auch mit und gehen auch in die Verantwortung und wie du sagst, ne, auch für die kleinen Geschwister dann da zu sein und vielleicht, wenn die Elternteile gerade mal nicht da sind, dann koregulieren die ihre kleinen Geschwister auf einmal und das ist super dann zu sehen eigentlich, ja.
Ja, cool, ein spannendes Thema. Viele nützliche Sachen, glaube ich. Ich nehme auch wieder was mit, auf jeden Fall. Und ja, danke dafür, Lene. Und
Das freut mich.
bis zum nächsten Mal. Oder?
Danke.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.